wenn wir sozusagen die Natur genau beobachten und das entsprechend mit starken Partnern in der Region umsetzen, dann können wir hier auch sehr, sehr anspruchsvolle Tierarten halten unter, ja, natürlichen oder nahe natürlichen Bedingungen ohne Einsatz von Antibiotika und so weiter.
Herzlich willkommen bei BioBall im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums BioBall. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Herr Wilke, ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, an unserer Podcast-Reihe BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum teilzunehmen. Mein Name ist Manfred Kircher, ich bin stellvertretender Vorsitzender des Vereins Bioökonomie im Ballungsraum BioBall und war als Berater für Bioökonomie an der Konzeptentwicklung für unser Projekt, auf das wir später noch kommen werden, beteiligt. Als erstes möchte ich Sie einladen, sich vorzustellen als Mensch, als Wissenschaftler und in Ihrer Funktion am Institut.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich bin Professor für spezielle Zoologie und Biodiversitätsforschung am Institut für Tierökologie der Justus-Liebig-Universität Gießen und meine Gruppe beschäftigt sich insbesondere mit evolutionsbiologischen Aspekten in aquatischen Organismen, sowohl im Süßwassersystem als auch im Meerwassersystem. Und wir schauen uns insbesondere an, wie sich Organismen an sich veränderte Umweltbedingungen anpassen. Und das geht dann in Richtung Artenschutz und das geht dann in Richtung Ökosystemschutz. Also wie kann ich komplette Habitate schützen? Und das machen wir europaweit, insbesondere aber auch in Entwicklungsländern. Und dort haben wir auch realisiert, dass ein Ökosystemschutz eigentlich nur mit der lokalen Bevölkerung möglich ist. Und wir beschäftigen uns daher zunehmend auch mit der nachhaltigen und fairen Nutzung von diesen Bioressourcen in diesen Entwicklungsländern.
Jetzt haben Sie einen Fachbegriff verwendet, Herr Wilke, aquatische Organismen. Was kann man sich darunter vorstellen?
Aquatisch, die im Wasser leben, also im Süßwasser und im Meer.
Das ist ja eine ziemliche Bandbreite.
Das ist eine ziemliche Bandbreite, ja.
Beschäftigen Sie sich mit allen oder haben Sie da ein spezielles Gebiet?
Also ich selber komme eigentlich aus der Weichtierkultur mit Muscheln und Schnecken. Wir beschäftigen uns im Moment auch sehr, sehr viel mit Korallen. Also wir haben große Korallenanlagen hier an der Justus-Liebig-Universität Gießen, wo wir uns den globalen Wandel anschauen. Wir beschäftigen uns aber auch mit Fischen. Wir züchten Seepferdchen, wir züchten Anemonenfische und wir züchten beispielsweise auch Garnelen, verschiedene Arten von Garnelen.
Ja, jetzt haben Sie schon eine wirtschaftliche Aktivität erwähnt, nämlich das Züchten. Und damit kommen wir auch gleich in das Kerngebiet von BioBall, Bioökonomie im Ballungsraum. Wir beschäftigen uns ja damit, Stoffkreisläufe zu schließen. Auch Ihre Organismen müssen, wenn sie gezüchtet werden, gefüttert werden. Sie werden dann irgendwie verwendet. Es entstehen Abfallstoffe und wir bemühen uns jetzt, hier einen Kreislauf darzustellen. Können Sie uns etwas sagen zum Stichwort Kreislaufwirtschaft in der Aquakultur?
Ja, also das ist ein gutes Stichwort. Kreislaufwirtschaft in der Aquakultur, das klingt so modern. Aber tatsächlich kennen wir Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie vielleicht auch unter anderen Begriffen seit Tausenden von Jahren. Wenn wir uns die historische Aquakultur anschauen, also beispielsweise in Hawaii oder im alten China, dort war einfach die Kreislaufwirtschaft ein inhärentes Prinzip der Zucht von Meerestieren. Also ich habe keine Abfälle produziert. Ja, also das heißt, die Meerestiere wurden beispielsweise mit Resten aus der Landwirtschaft oder aus der Produktion von Geflügeln gefüttert und die Reste aus der Aquakultur wurden dann wieder entsprechend genutzt. Das heißt, die Idee der Kreislaufwirtschaft ist nicht wirklich neu, sondern ist in traditionellen Kulturen sehr eng verwandt. Und diese Kulturen haben sehr lange im Einklang mit der Natur gelebt. Das heißt, es wurde eben kaum Abfall produziert. Und das Problem fing eigentlich erst an, als über den Eigenbedarf hinaus produziert wurde. Und dann kommen wir in den Bereichen, wo nicht nachhaltige Bioökonomie, nicht nachhaltige Nahrungsmittelproduktion betrieben wird. Und das hat eine Reihe von Konsequenzen. Zuerst mal ökologische Konsequenzen. Also wenn ich mir anschaue, wie dann im letzten Jahrhundert, auch in diesem Jahrhundert immer noch Aquakultur betrieben wird, also wenn wir uns beispielsweise Lachsfarm anschauen oder wenn wir uns die Garnelenfarm anschauen in Vietnam oder in China, dann wären dafür komplette Ökosysteme zerstört. Das heißt, es werden Mangroven gerodet und werden Garnelenfarmen angelegt mit absolut katastrophalen Konsequenzen für diese sehr empfindlichen Ökosysteme. Es hat aber auch ökonomische Konsequenzen, denn letztendlich sind unsere Ressourcen nicht unendlich. Wenn ich also Ökosysteme zerstöre, dann stehen diese Ökosysteme nicht mehr anderen Tieren und Pflanzen zur Verfügung. Aber auch die Ressourcen selber, die Wildtiere werden teilweise dann aus dem Meer gefangen und so weiter. Das heißt, wir haben also erhebliche ökonomische Konsequenzen. Wir haben auch politische Konsequenzen, denn ein eine nicht nachhaltige Bioökonomie, nicht nachhaltige Bewirtschaftung hat immer politische Konsequenzen in Richtung Konflikte zwischen Bevölkerungsgruppen. Wir haben eine Vergrößerung von Ungleichheiten, aber wir haben auch ganz einfach Genderprobleme. Also wenn die Frauen dann nicht mehr in der aktiven Produktion beteiligt sein können und so weiter, dann führt das natürlich auch zu Verfestigen von alten Familienbildern. Das alles sind also Probleme dieser nicht nachhaltigen Aquakultur. Und Stichwort Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft, das soll uns eigentlich wieder bewusst machen, dass wir uns auf die alten Wurzeln besinnen sollten. Und eine moderne Aquakultur, die kommt denn tatsächlich auch ohne die Nutzung natürlicher Ressourcen auch. Das heißt, wir stören keine Ökosysteme, wir entnehmen keine Arten irgendwie aus der Natur, wir nutzen Nebenprodukte für die Lebensmittelproduktion, also Produkte, die normalerweise nicht direkt für die menschliche Ernährung genutzt werden, die manchmal in Anführungsstrichen als Abfall anfallen. Und wir selber versuchen auch keinen Abfall zu produzieren. Und das sind so Kriterien, die wir also jetzt in diese Bioökonomie-Kreislaufwirtschaft mit integrieren.
Herr Wilke, kann ich das so zusammenfassen, dass ich sage, Sie versuchen durch Technisierung der Aquakultur, also rausholen aus natürlichen Ökosystemen in einen Technikraum, die Aquakultur unter Nutzung von Reststoffen besonders nachhaltig zu machen?
Ja, also es gibt ja verschiedene Formen von Aquakulturen. Es gibt die offene Aquakultur, wo ich also Teil des Meeres nehme, die halboffene Aquakultur, wo ich immer noch eine Verbindung zum Wasser habe, und die geschlossene. Und die geschlossene Aquakultur heißt, ich bin komplett unabhängig von Ökosystemen. Also die Idee ist, ich gehe irgendwo nach Frankfurt und kann dort ortsnah beispielsweise Meerestiere produzieren in komplett geschlossenen Systemen, komplett unabhängig von der Natur, unter auch stark kontrollierten Bedingungen.
Gut, das ist ja das, was wir bei BioBall, bei dem Projekt Bioökonomie im Ballungsraum anstreben, nämlich die Nutzung von Reststoffen durch technische Verfahren. Können Sie uns etwas zur Qualität der Reststoffe, die für Sie in Frage kommen, sagen? Denn das sind ja schließlich die Futtermittel letztlich, die Sie verwenden.
Genau. Also wir haben natürlich in den Ballungsräumen eine Reihe von Reststoffen, die anfallen. Also schauen wir uns nur die grüne Tonne an oder Abfälle beispielsweise vom Flughafen in Frankfurt, Lebensmittelabfälle, die also nicht genutzt werden können. Aber wir haben auch viele pflanzliche Abfälle, als beispielsweise Weizenkleie oder Apfeltrester. Und die stehen natürlich alle theoretisch für die Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung. Aber natürlich gibt es auch hier rechtliche Hürden, denn wir können beispielsweise jetzt die Abfälle der Lebensmittelproduktion Flughafen Frankfurt nicht einfach jetzt an Tiere verfüttern. Da stehen natürlich jetzt auch im Hinblick auf Rinderwahnsinn, also BSE und so weiter, gibt sehr strenge Gesetze, was ich machen darf, was ich nicht machen darf. Und wir haben uns zunächst erstmal in unserem Projekt auf pflanzliche Nebenströme fokussiert, weil diese pflanzlichen Nebenströme, einige von denen sind schon auch als Futtermittel zugelassen, beispielsweise für die Insekten. Produktion. Also wie Weizenkleie ist zugelassen, Apfeltrester ist zugelassen, anders ist noch nicht zugelassen. Und wir versuchen natürlich auch jetzt die wissenschaftlichen Grundlagen zu legen, um beispielsweise auch dann entsprechend die Genehmigungsbehörden mit Informationen zu versorgen, dass beispielsweise auch zusätzliche Nebenströme dann für die Futtermittelproduktion zugelassen werden.
Für den Laien klingt es erstmal seltsam, wenn Sie Apfeltrester an beispielsweise Garnelen verfüttern. Das ist ja nicht gerade das natürliche Futtermittel. Müssen Sie diesen Apfeltrester noch vorbereiten oder wie machen Sie den für die Garnelen im konkreten Fall jetzt verdaulich?
Ja, das ist ein ziemlich guter Punkt. Die Garnelen sind extrem anspruchsvolle Organismen. Und wir haben uns hier die Garnelen ausgesucht, weil das gut ziemlich die am schwierigsten zu haltenden Meerestiere in der Aquakultur sind. Und wir haben uns die Weißbeingarnele ausgesucht, also eine große Garnelenart. Die wird also bis 20 cm groß, 250 Gramm schwer, und die ist extrem anspruchsvoll. Und was wir jetzt versuchen, wir können diese Nebenströme in der Regel nicht direkt verfüttern, sondern wir versuchen das über Umwege zu machen, indem wir Insekten sozusagen als in Anführungsstriche Futterschweine dazwischen schalten. Das heißt, wir nehmen die Nebenströme, um Insekten zu züchten, und ganz konkret hier die schwarze Soldatenfliege, eine weltweit verbreitete Art, die in subtropischen, tropischen Gebieten vorkommt, und die fressen so ziemlich alles. Ja, und wir können also sozusagen dann mit diesen Nebenströmen diese schwarze Soldatenfliege füttern. Und daraus können wir hochwertige Proteine gewinnen, die wir dann als Futter für die Garnelen nutzen.
Sie entwickeln also eine Art Kaskade vom Apfeltrester, um bei diesem konkreten Stoff zu bleiben, bis zur Garnele. Jetzt fand ich im Vorgespräch, das wir hatten, einen weiteren Punkt interessant. Denn Sie nutzen ja nicht nur Abfallstoffe, das, was man normalerweise unter Abfall versteht, eben Materialien, sondern auch, ich nenne es mal, Abfallenergie, und schließen so einen weiteren Kreislauf.
Genau, die Produktion von Garnelen ist energieaufwendig. Also wir halten die Garnelen bei etwa 28 Grad Celsius. Und jetzt so bei Wintertemperaturen hier in Deutschland muss man dadurch schon erhebliche Energie aufwenden, um dann diese großen Anlagen zu beheizen. Und wir planen beispielsweise die Hitzeproduktion bei der Larvenentwicklung der schwarzen Soldatenfliege zu nutzen, um praktisch diese Wärme dann entsprechend für die Heizung der Garnelenbecken mitzunutzen. Das heißt, ein Kreislaufsystem, ein geschlossenes System, heißt nicht nur ein geschlossenes Stoffkreissystem, sondern auch ein geschlossenes Energiekreissystem. Das heißt, durch Solaranlagen, aber auch durch Nutzung der Restwärme aus der Insektenproduktion soll hier ein nachhaltiges Energienutzung realisiert werden.
Gut, Sie nutzen also nicht nur die Abfallstoffe, sondern auch die Energie. Ist das für Sie ein reines Forschungsprojekt in einem Labor im Kleinstmaßstab oder interessieren sich dafür auch schon Unternehmen und sind Sie da auf dem Weg in einen Industriemaßstab zur Proteinerzeugung?
Ja, also die geschlossene Aquakultur ist ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Unsere Fischgründe sind ja alle überfischt. Also es gibt keine nachhaltige Fischerei mehr und der Bedarf an Fischen, an Garnelen wird zunehmend über die Aquakultur gedeckt. Und das nicht nur in Vietnam und China, wo ich dann über 10.000 Kilometer dann die Produkte einfliegen muss, sondern es werden zunehmend auch dann diese Meerestiere lokal produziert und europaweit entstehen überall diese Garnelenfarmen, die dann versuchen, praktisch diese Garnelen entsprechend auch zu züchten und lokal zu vermarkten. Und wir versuchen jetzt mit starken Partnern, das heißt, wir als Universität haben Erfahrung mit den Organismen, mit der Aquakultur. Wir haben aber wenig Erfahrung mit den Insekten und da haben wir uns mit dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie hier in Gießen verbündet, die also die Insekten als nachhaltige Futtermittel weiterentwickeln. Wir haben uns mit der Technischen Hochschule Mittelhessen verbündet, die sehr stark sind bei Bioverfahrenstechnik. Letztendlich muss es ja großtechnisch umgesetzt werden. Es müssen Becken, es müssen Reaktoren gebaut werden, es muss die Messtechnik gebaut werden und wir haben inzwischen auch natürlich starke Industriepartner mit an Bord, wie beispielsweise die Evonik, die also hier insbesondere auch an Zusätzen für Futtermittel interessiert ist, beispielsweise Aminosäuren und so weiter. Denn diese Soldatenfliege, die haben sehr hochwertiges Protein. Denen fehlen aber oftmals wichtige Aminosäuren und Fettsäuren, die wir für die Produktion von Garnelen benötigen. Und hier müssen wir genau die Futtermittelzusammensetzung analysieren und zu gucken, wie wir beispielsweise den Gehalt von Aminosäuren verbessern können, ohne dass wir jetzt wie in Garnelenfarben Wachstumshormone zusetzen müssen.
Jetzt haben Sie Aminosäuren erwähnt als Eiweißbausteine, die dem Futtermittel zugemischt werden. Das klingt für den nicht vorgebildeten Hörer oder die Hörerin zunächst mal sehr technisch, sehr unnatürlich. Warum hat ein solches, ich sag mal, synthetisches Tierfutter, das aber auf natürlichen Rohstoffen wie zum Beispiel Apfelsatz beruht, warum hat das Vorteile gegenüber einem nicht vorbehaltenen Abfall?
Also gegenwärtig wird in der Aquakultur insbesondere Fischmehl eingesetzt. Das sind also Reste aus der Fischerei. Und auch dieses Fischmehl wird oftmals nicht nachhaltig produziert. Also es ist so ein Beifang, wo auch oftmals seltene Arten mit dabei sind, die dann zu Fischmehl verarbeitet werden. Und das Problem ist die Krankheitskontrolle. Das heißt, in Aquakulturen haben wir sehr oft Krankheitsausbrüche. Und das basiert daran, dass die Pathogene, das können Bakterien sein, das können Viren sein, das können Pilze sein, die sich praktisch in diesen aquatischen Kreisläufen halten. Und wenn ich jetzt beispielsweise Fische mit Fischmehl füttere, dann habe ich also immer diese Krankheiten im System drin. Und wir versuchen jetzt sozusagen diesen Kreislauf von Pathogenen zu durchbrechen, indem wir also hier Futtermittel nehmen, die überhaupt nicht aus dem Meer kommen. Und das sind halt dann unsere Insekten, die auf pflanzlichen Nebenströmen produziert wurde. Das heißt, wir versuchen diesen Krankheitszyklus einfach komplett zu durchbrechen. Und unsere ersten Untersuchungen zeigen, dass also wir damit die Pathogenbelastung in den System massiv reduzieren können. Und in vielen Aquakulturanlagen ist das sehr schwierig. Man arbeitet dann ganz verstärkt mit Antibiotika. Das heißt, viele Garnelen, die wir auch hier in Deutschland im Supermarkt kaufen können, die sind sehr, sehr stark mit Antibiotika belastet. Und es gibt eine Reihe von Sternenköchen hier in Deutschland, die inzwischen gesagt haben, wir nehmen keine importierten Garnelen mehr für unsere Küche. Und wir versuchen sozusagen diese Antibiotika komplett rauszubekommen, indem wir also zunächst erstmal die Futtermittel selber produzieren. Ja, dann wissen wir, wo die herkommen. Wir versuchen, Futtermittel zu nehmen, die per se eigentlich keine Fischkrankheiten oder aquatischen Krankheiten haben. Und wir versuchen auch mit Industriepartnern zusammen mit dem Fraunhofer hier ein Krankheitsmonitoring zu machen. Das heißt, dass wir die Messtechnik entwickeln, dass ich beispielsweise eine Charge von Futtermitteln sofort im Prinzip auf Krankheitserreger testen könnte. Das ist so wie so ein Corona-Schnelltest. Ja, Sie nehmen so einen kleinen Abstrich. Nach 15 Minuten wissen Sie, ist da das Virus drin oder nicht. Und wir kennen die wichtigsten Krankheiten bei unseren Garnelen. Und wir wollen ganz ähnliche Schnelltests entwickeln, sodass auch in kleinen Betrieben, kleinen mittelständischen Betrieben vor Ort sozusagen die Krankheitskontrolle durchgeführt werden kann, was bis jetzt nicht möglich ist.
Ich habe das verstanden, Sie stellen aus biogenen Abfällen, die sind rechtlich nicht so qualifiziert, aber ich nenne es jetzt mal so, Sie stellen aus biogenen Abfallstoffen ein gesundes, sicheres Futtermittel her. Trotzdem stelle ich mir vor, die Garnele lebt jetzt in einem Aquarium, nenne ich es mal, in einem großen Aquarium. Und jetzt komme ich auf das Stichwort Sterneköche zurück, das Sie eben verwandt haben, und Restaurantbesucher. Für die Sterneköche und für die Kunden spielt ja das Stichwort artgerechte Haltung, Tierwohl, eine zunehmende Rolle. Was sagen Sie diesen Kunden, diesen Köchen, ob ihre Garnelen artgerecht und im Tierwohl entsprechend gehalten werden?
Das ist ein sehr guter Punkt. Ich komme ja eigentlich von der Tierwohlseite als Evolutionsbiologe, der guckt, wie beispielsweise Umweltänderungen sich auf die Arten auswirken. Die artgerechte Haltung ist für uns eine Herzensangelegenheit. Und wenn Sie sich Garnelenfarmen anschauen, egal ob das in China ist, in Indien oder hier in Europa, wir sehen durchaus auch Zeichen für nicht artgerechte Haltung. Das heißt, eine Weißbeingarnele, wie der Name sagt, hat weiße Beine und rote Fühler. In den meisten Aquakulturanlagen werden Sie nicht diesen Phänotypen finden. Sie finden sehr oft Katarakt in den Augen, also eine kleine Verfärbung in den Augen. Sie finden Verfärbung des Panzers. Sie finden teilweise Aggressivität. Das heißt, dass die Tiere kannibalistisch sind. Also gerade die Garnelen sind ja Krustazeen, die einen Panzer haben. Und damit sie wachsen können, müssen sie einen Panzer abwerfen. Dann haben die sozusagen eine weiche Körperoberfläche, sind sehr anfällig. Und dann kommt es zu Kannibalismus. Und gerade bei nicht artgerechter Haltung sehen wir diese Form des Kannibalismus. Und wir versuchen durch eine Simulation von natürlichen Lebensbedingungen hier eine artgerechte Haltung zu ermöglichen. Also wenn Sie sich die geschlossenen Garnelenfarmen europaweit anschauen, dann haben wir oftmals große Becken, manchmal mit Versteckmöglichkeiten. Aber eine Garnele, gerade adulte Garnele, das sind eigentlich oftmals Bodentiere, die sich dann in der Nacht in den Sand eingraben. Und auch wenn sie gehäutet sind, graben die sich in den Sand ein. Und wir experimentieren jetzt erstmalig in großtechnischen Verfahren, hier Container zu entwickeln, wo wir den Garnelen tatsächlich Substrat anbieten können. Und wir experimentieren mit verschiedenen Korngrößen, damit wir sozusagen lebensnahe Bedingungen haben. Wir versuchen auch inzwischen die Aquaponik, dass wir also versuchen Pflanzen, also Algen mit ins System zu bringen, also Versteckmöglichkeiten. Das ist auch eine Form von naturnaher Haltung. Und wir versuchen noch eine weitere Möglichkeit. Die Garnelen selber sind Brackwassertiere. Die leben so beim Salzgehalt wie der Ostsee, so bei 1%, wenn die aufwachsen. Und wenn die denn groß sind, dann wandern die von den Flussmündungen, von den Lagunen ins offene Meer und leben dort bei 3,5%. Das heißt, wenn ich aber Garnelen permanent bei 1% halte, ist das auch nicht artgerecht. Und wir versuchen jetzt, die Garnelen entlang des Lebenszykluses diesen Salzgehalt zu erhöhen, dass die als adulte Tiere dann tatsächlich bei 3,5% Salzgehalt leben können, was auch wieder artgerecht ist. Und mit diesem Bouquet von Maßnahmen sind wir eigentlich ganz erfolgreich. Also wenn wir unsere Anlagen anschauen, dann haben wir tatsächlich Garnelen mit sehr langen roten Antennen, wir haben weißliche Beine, wir haben relativ geringe Aggressivität und de facto unter nachhaltigen Bedingungen keinen Kannibalismus.
Sie versuchen also, das Verfahren an die Bedürfnisse der Tiere so anzupassen, dass sie nicht gerade noch wachsen und sie verkaufen können, sondern dass sie sich auch wohlfühlen und möglichst so entwickeln können, wie es die Natur auch vorgesehen hat.
Ja, ich denke, ein nachhaltiges Lebensmittel passiert auf gesunden Individuen. Also wenn wir in eine Schweinefarm oder Hühnerfarm sehen, dann sehen wir sofort, wenn Tiere krank sind oder nicht krank sind. Und bei den Garnelen ist es halt nicht so ausgeprägt. Und wir haben eben auch gezeigt, dass sehr gesunde Tiere auch sehr schnell wachsen können. Das heißt, eigentlich ist es eine Win-Win Situation. Also es ist nicht so, dass die Haltung oder die artgerechte Haltung unbedingt mehr Ressourcen erfordert, sondern wir wissen einfach manchmal gar nicht, was sind einfach die Bedingungen, die die Garnelen brauchen. Und dann muss man eben wieder zurück zu den Biologen gehen, die die Arten kennen und den Entwicklungszyklus dieser Arten kennen. Und dann kann man im Prinzip auch mit relativ wenig Aufwand letztendlich auch hier artgerechte Bedingungen bieten. Und klar ist natürlich, wenn ich jetzt Substrat in die Anlagen reinbringe, das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, aber man kann das Substrat natürlich auch wieder als Filterwirkung nehmen. Dass wir sozusagen das Wasser dann durch das Substrat durchführt, das Substrat selber filtert Schadstoffe heraus, ermöglicht aufgrund von Bakteriengemeinschaften dann auch den Abbau von Pathogenen. Also letztendlich widerspiegeln wir eigentlich nur die Natur und das kann durchaus kosteneffizient sein.
Herr Wilke, ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen zu unserem Projekt Bioökonomie im Ballungsraum, Bioball. Bioball ist ein Forschungsprojekt, das vom Bundesforschungsministerium mit bis zu 20 Millionen Euro unterstützt wird für die Entwicklung von Verfahren, von technischen Verfahren zur Verwertung von Reststoffen. Ein Beispiel haben Sie genannt, zum Beispiel Apfeltrester, der ja auch hier in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main auftritt. Und ich glaube, jetzt wird ganz deutlich, wie Ihr Projekt und Ihr Forschungsgebiet in Bioball hineinpasst. Denn Bioball hat die Aufgabe, die Abfallstoffe, die in der Metropolregion entstehen, besser zu zu verwerten, als wir es zurzeit tun. Ich weiß nicht genau, was mit Apfeltrester passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass daraus auch Kompost entsteht oder Biogas. Das sind ja relativ geringwertige Produkte. Wenn ich aber daraus, wie Sie es jetzt ausführlich geschildert haben, erst Insekten produziere und die Insekten dann an Garnelen verfüttere und die naturnah auch aufziehe, dann kann ich eben aus Apfeltrester ein hochwertiges Nahrungsmittel machen, das zur Wertschöpfung beiträgt, in der Region letztlich auch zur Beschäftigung, wenn wir sowas hier umsetzen. Und damit komme ich auf eine Zielvision. Wo sehen Sie denn Ihr Projekt im Jahr 2030, in 10 Jahren, wenn das die Produktionsreife erreicht hat? Und wie könnte man sich dann Anlagen vorstellen, hier in der Metropolregion, die aus den vorhandenen Abfallstoffen Garnelen züchten?
Ja, also ich weiß natürlich nicht, was im Jahr 2030 ist, aber ich kann Ihnen sagen, was ich mir für das Jahr 2030 wünsche. Und ich wünsche mir auch eine dezentrale Lebensmittelproduktion, dass man also Lebensmittel dort produziert, wo sie gebraucht werden, aber auch, wo die Nebenströme anfallen. Also nochmals, im Moment die Garnelen, zum allergrößten Teil werden die aus Indien, aus China eingeflogen, die sind alle gefroren und so weiter und die werden dann hier im Ballungsraum entsprechend dann verkauft. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man also Anlagen entwickelt und daran arbeiten wir auch, dass man also beim Verbraucher artgerecht dann auch entsprechend Lebensmittel produziert. Also ganz konkret, solche Garnelenfarmen, wie gesagt, die entstehen überall in Deutschland und teilweise auch sehr innovativ, dass man die praktisch mit Klärwerke verbindet, dort die Restwärme nutzt, dass man alte Fabrikgebäude nutzt. Und wir möchten eigentlich ein modulares System entwickeln. Ich hatte ja bereits angedeutet, ein Problem ist die Krankheitskontrolle. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, einen Container zu entwickeln, mit dem man sozusagen die gesamte Futtermittel, die gesamte Pathogenkontrolle durchführen kann. Ein weiteres Problem ist natürlich auch die gesamte Messtechnik. Es ist durchaus schwierig, bestimmte Wasserparameter in Salzwasser zu messen, denn viele unserer Sensoren für Phosphat, Nitrat und so weiter, die sind für Süßwasser gemacht oder für sehr, sehr hohe Konzentrationen von Phosphat und Nitrat. Das heißt, hier muss auch eine neue Messtechnik entwickelt werden. Also hier könnte ich mir auch modulare Messcontainer vorstellen und dann natürlich entsprechend auch Anlagen, wo die Tiere gehalten werden in Reaktoren, die dann auch als Kaskade aufgebaut werden kann. Das heißt, die Idee wäre dann für bestimmte Arten modulare Containerlösungen zu nehmen, wo also in Ballungsräumen dann die Lebensmittel in der Nähe des Verbrauchers produziert werden können. Und dazu müssen wir natürlich gucken, welche Nebenströme fallen an. Und im Moment, wie gesagt, fokussieren wir auf pflanzliche Nebenströme, weil das zulassungstechnisch relativ einfach ist. Das heißt, wir müssen ja dann auch, wenn wir neue Nebenströme haben oder neue Reststoffe, müssen wir natürlich dann auch durch die entsprechenden Zulassungsbehörden gehen. Der nächste Schritt wäre dann vielleicht auch nicht pflanzliche Reststoffe zu nutzen, also beispielsweise Abfälle aus der Biotonne und so weiter, die dann als Insektenfutter genutzt werden können. Oder wenn das nicht möglich ist, nochmal über einen Umweg, dass man beispielsweise Pilze oder andere Organismen dazwischen schaltet. Also da sind eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt und wir brauchen uns eigentlich nur die Natur sehr genau anschauen, dann sehen wir eigentlich, wie effizient Futtermittel produziert werden. Und wenn wir sozusagen die Natur genau beobachten und das entsprechend mit starken Partnern in der Region umsetzen, dann können wir hier auch sehr, sehr anspruchsvolle Tierarten halten unter natürlichen oder nahe natürlichen Bedingungen ohne Einsatz von Antibiotika und so weiter. Und das wäre mein Wunsch. Also ich denke, in 2030 werden wir auch ein anderes Gesundheitsbewusstsein haben, insbesondere was auch die Belastung von Lebensmitteln betrifft. Also wir haben ja in der EU ein relativ gutes Kontrollsystem, aber trotzdem gibt es immer wieder Chargen von Garnelen oder anderen Meerestieren, die dann einfach mal durchrutschen und die dann sehr stark belastet sind. Das heißt, ich denke, auch hier haben wir ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein, ganz zu Recht der Verbraucher, die also Wert darauf legen, dass sie also auch hier Nahrungsmittel bekommen, die nicht schädlich sind und die keine Pathogene enthalten.
Ja, jetzt haben wir sehr oft das Stichwort Abfälle genutzt. Das war ja auch Absicht. Das wird vielleicht manchem Zuhörer, mancher Zuhörerin auch den Appetit verderben für die so gefütterten Garnelen. Können Sie etwas dazu sagen, unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen Abfälle, und der Begriff an sich ist ja schon ein bisschen fehl am Platz hier, unter welchen Bedingungen Abfälle so genutzt werden dürfen? Da gibt es ja enge rechtliche Rahmenbedingungen.
Ja, genau. Also durch die europäische Lebensmittelsicherheit muss das natürlich alles geprüft werden. Und da geht es beispielsweise um Schadstoffe, also beispielsweise Schwermetalle. Es geht auch um die mikrobielle Belastung. Also traditionell kennt man das natürlich. Vor 100 Jahren unsere Großeltern, Urgroßeltern, die Lebensmittelabfälle, die sie genommen haben, haben den Schweinen gegeben. Ja, das war also völlig natürlich und das hat keiner hinterfragt. Heute ist aber einfach so, wenn diese Abfälle natürlich irgendwo gesammelt werden, dann haben wir das Problem, dass sich dann hier auch bestimmte Pathogene anreichern können. Wir haben Mikroben und so weiter. Und das muss natürlich gut kontrolliert werden. Und wir können eigentlich froh sein, dass wir in Europa ein solch gutes System der Lebensmittelkontrolle haben. Aber natürlich haben wir jetzt neue Stoffkreisläufe, also mit Insekten dazwischen geschaltet, beispielsweise Pilze dazwischen geschaltet. Und hier ist natürlich auch notwendig, dann den entsprechenden Behörden auch Daten zur Verfügung zu stellen, wie gesund oder wie schädlich sind denn diese Restströme, diese Reststoffe, wenn ich die für die Nahrungsmittelproduktion nutze. Und das machen wir ja auch. Wir schauen uns ja an, welche Krankheiten, welche Pathogene werden übertragen, wie ist die Schwermetallbelastung, gibt es eine Anreicherung von Schadstoffen dann in der Nahrungskette und so weiter. Und diese Daten, diese grundlegenden Daten werden von uns auch erhoben und wir wollen natürlich auch den Innovationsraum nehmen, so als eine Bühne, um natürlich auch auf Politiker Einfluss zu nehmen oder zumindest Politiker auf das Problem aufmerksam zu machen und natürlich auch dann den Regulierungsbehörden praktisch die entsprechenden Informationen zur Seite zu geben. Das ist ein langwieriger Prozess, ja, und gerade jetzt erst vor ein oder zwei Jahren wurden beispielsweise Insekten für die Garnelenproduktion zugelassen. Ja, also auch das ist schon mal ein Gewinn und das braucht alles einige Jahre, aber für diese Genehmigungsverfahren brauchen wir gute Daten und wer soll die Daten dann generieren, wenn wir das nicht machen?
Ja, vielen Dank für diese Erläuterungen, die sicherlich bei den Verbrauchern Vertrauen wachsen lassen in dieses Verfahren. Sie haben eben ein Stichwort mit großer Selbstverständlichkeit genannt, das gar nicht so selbstverständlich ist, nämlich Innovationsraum. Und damit würde ich auch gerne diesen Podcast abschließen. BioBall, das Projekt Bioökonomie im Ballungsraum, versteht sich ja als ein Innovationsraum, in dem alle Akteure, die an der Bioökonomie teilnehmen, das sind Unternehmen, das ist die Politik, das ist die öffentliche Verwaltung, das ist die Forschung wie Sie, das sind auch die einzelnen Konsumenten, die sich beteiligen können mit Input und durch Interaktion zwischen diesen Akteuren soll Innovation entstehen. Sie sind ja ein Teil davon. Wie haben Sie bisher den Innovationsraum genutzt und was erwarten Sie sich davon?
Also, wie Sie bereits gesagt haben, wir versuchen, verschiedene Akteure zusammenzubringen. Und wir haben in der Wissenschaft dafür einen Begriff, das nennt sich transdisziplinär. Das heißt, wir haben mit Akteuren zu tun, die unterschiedliche Interessen haben und die in der Regel auch eine andere Sprache sprechen. Also ein großer Lebensmittelproduzent, der hat oftmals nicht das Verständnis beispielsweise für die nachhaltige Haltung von oder für die artgerechte Haltung von Organismen oder ein Wissenschaftler hat nicht das Verständnis dafür, dass das Produkt hinterher auch natürlich vermarktet werden muss und letztendlich auch einen Gewinn abwirft. Und die Idee dieses Innovationsraumes ist es, verschiedene Akteure zusammenzubringen und dann auch verschiedene Sichtweisen darzustellen und miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, wir haben ja hier ein sehr komplexes Projekt und wenn es wirklich darum geht, um nachhaltige Futtermittel für eine gesunde Ernährung, dann kann das die Wissenschaft nicht alleine machen, sondern wir brauchen diese Akteure, wir brauchen die Techniker, wir brauchen die Politiker, wir brauchen natürlich auch die Nutzer dieser Produkte, um hinterher praktisch zu einer Lösung zu kommen, die alle befriedigt.
Herr Professor Wilke, das war ein sehr interessantes Gespräch. Normalerweise denkt man beim Stichwort Bioökonomie an die Nutzung von Zucker, von Getreide, von Stroh, von Holz. Sie haben mit Ihrem Projekt Aquakultur mit der Garnelenzucht auf Basis von Abfallströmen, von Restströmen mal eine ganz neue Facette der Bioökonomie beleuchtet, die noch dazu in unserer Metropolregion, die ja bekanntlich nicht in Meeresnähe liegt, haben Sie ein Projekt aufgezeigt, das auch hier industriell verwertet werden kann und damit auch Wertschöpfung schafft, Arbeitsplätze schafft. Also ein sehr interessanter Blickwinkel. Herr Professor Wilke, ich danke für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Der Innovationsraum BioBall wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des BioBall Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.